Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß noch nicht, wem ich noch allen noch kein gutes neues Jahr gewünscht habe, aber wem ich noch kein neues Jahr, kein frohes neues Jahr gewünscht habe, dann tue ich das jetzt. Ich wünsche euch wirklich ein ganz, ganz gesegnetes neues Jahr 2019. Ein Jahr, in dem ihr wieder ganz neu erlebt, wie gut unser Gott ist. Wir haben es in den Liedern gesungen, dass unser Gott gut ist, dass er treu ist, dass er Pläne hat. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen und uns als Gemeinde, dass wir 2019 ein Jahr erleben, wo wir genau diesem Gott wieder ganz neu begegnen und erfahren, dass Gott gut ist, dass er mit uns weitergeht und dass er bei uns ist. Und ich freue mich ganz persönlich, freue mich auf euch auch 2019 mit euch Gemeinde zu bauen. Ihr euch auch? Ja, ja, okay, ja. Also ich freue mich riesig, mit euch Gemeinde zu bauen 2019, und ich bin gespannt auf das, was Gott vorhat. Und ich glaube, dass auch 2019 wieder so ein Jahr sein wird, wo Gott uns führt, wo er uns weiterbringt, auch als Gemeinde in unserer ganzen Entwicklung. Und wir befinden uns ja gerade momentan in der Predigtserie Dein nächster Schritt. Auch an Anlehnung natürlich an den Kurs, den es immer wieder auch bei uns jeden Sonntag hier gibt, um die Gemeinde kennenzulernen. Aber das, was wir mit dieser Predigtserie bezwecken wollen, wir wollen deutlich machen, wir sind eine Gemeinde des nächsten Schritts. Wir sind eine Gemeinde der Bewegung, wir sind eine Gemeinde, die unterwegs sind. Wir sind nicht eine Gemeinde, die nur auf der Couch sitzt oder auf den Sesseln und statisch an ihrem Platz verweilt, sondern wir sind eine Gemeinde, die einen Auftrag hat. Amen? Ich muss mich ab und zu vergewissern, ob ihr noch bei mir seid und das auch so seht, aber ich denke schon. Wir sind eine Gemeinde, die einen Auftrag hat und die unterwegs sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind eine Gemeinde, wir machen diese Predigtserie Dein nächster Schritt, weil wir weitergehen wollen, weil wir glauben, dass Gott etwas vorbereitet hat, weil ich auch glaube für dein Leben, dass Gott auch im Jahr 2019 wieder den Himmel öffnen wird. Und dass auch 2019 ein Jahr ist, an dem Gott wirklich Großartiges für dich vorbereitet hat in deinem Leben. Wir glauben nicht an einen toten Gott, wir glauben an den lebendigen Gott. Und das ist so einfach das, was ich uns mitgeben möchte, gleich zum Start des neuen Jahres, dass wir voller Erwartung, so wie Luki das vorhin schon auf den Punkt gebracht hat, voller Erwartung in dieses Jahr starten dürfen. Und ich weiß nicht, wer alles von euch so ein Jahresrückblick mal gemacht hat. Das ist übrigens auch mein Predigtthema, Rückblick. Darum geht es heute. Richtig, Rückblick. Ich weiß nicht, wer von euch hat so einen Jahresrückblick gemacht? Doch ein paar von euch. Für mich gibt es ganz eine Bibelstelle, die kommt mir immer wieder in Erinnerung, wenn ich an das Thema Rückblick denke. Und diese Bibelstelle, die finden wir in Josua 21, 43. Ich erkläre euch gleich was dazu. Ich lese euch die Stelle aber erstmal vor. Da heißt es: So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und dann ab 45 heißt es weiter: Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Ich finde das faszinierend. Josua am Ende der Landnahme Israel hatte das Land, das Gott den Vätern geschworen hatte, was er ihnen verheißen hatte, hatte das eingenommen. Und am Ende seines Lebens und am Ende all dieser Kämpfe, am Ende all dieser Herausforderungen, all diesen harten Weg, den sie als Volk gegangen sind, macht Josua so einen Lebensrückblick. Ja, es war nicht nur ein Jahresrückblick, es war ein Lebensrückblick. Und er beendet seinen Rückblick mit einem einzigen Satz. Mit einem einzigen Satz. Nämlich Josua sagt: Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die Gott gesagt hat. Alles ist eingetroffen. Nicht eine Verheißung, nicht ein Versprechen, nicht eine Sache, die Gott gesagt hat, hat er irgendwie fallen gelassen, sondern alles Gute, was er verheißen hatte, es ist eingetroffen. Und mit was für einer Perspektive, mit was für einem Glauben, mit was für einem Mut dürfen wir auch wieder ins Jahr 2019 gehen und als Gemeinde uns auf den Weg machen und sagen, hey, 2000, alles was Gott uns versprochen hat, auch für das nächste Jahr, was er verheißen hat, es wird alles eintreffen, weil Gott treu ist. Weil er sich zu seinen Zusagen stellt und daran hält. Und so möchte ich mit uns heute dieses Thema Rückblick etwas angehen und mit uns als Gemeinde, da möchte euch als Gemeinde damit hineinnehmen, weil wir als Gemeinde, wir befinden uns ja auch auf so einem Weg, auf so einer Wanderung. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, in seinem Leben, nicht nur am Jahresende, sondern immer wieder in seinem Leben mal zurückzuschauen, in die Vergangenheit zu gucken, was war eigentlich in unserer Vergangenheit, was hat Gott da getan, auch für uns als Gemeinde. Und wenn ich mit Menschen über Vergangenheit im Gespräch bin oder auch mit Gemeinden über Vergangenheit, dann stelle ich oft eines fest. Dann stelle ich fest, dass das, was du erlebt hast in deinem Leben, was Menschen oder Gemeinden auch erlebt haben in ihrem Leben, ihre Vergangenheit, kann Menschen entfesseln, es kann sie beflügeln, es kann sie ermutigen, es kann sie aber auch fesseln. Es kann aber auch sein, dass Menschen Dinge erleben, die sie nicht mehr loslassen. Und du triffst Menschen und die sind irgendwie in ihrem Leben, in ihrer Entwicklung, in ihrem Glauben, in ihrer Person, irgendwie sind sie stehen geblieben. Weil sie über das Vergangene nicht drüber hinauskommen. Ja? Und das gibt es bei Gemeinden manchmal aus. Oder komme ich in manche Gemeinden und habe das Gefühl, ich bin 1970 wieder gelandet. Wieder wie so eine Zeitmaschine. Ja? Du gehst rein und dann bist du auf einmal 1950 oder sonst was. Und ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass wir uns von unserer Vergangenheit, das, was passiert ist, nicht fesseln lassen, aber dass wir unsere Vergangenheit auch nicht vergessen, sondern dass wir unsere Vergangenheit in einem richtigen Blickwinkel sehen, aus einer richtigen Perspektive. Und ich glaube, dann wird das, was wir erlebt haben in unserem Leben, egal wie schwer und wie hart manche Erfahrungen gewesen sind, dann wird unsere Vergangenheit uns entfesseln. Und dann wird sie etwas sein, das uns beflügelt. Und ich glaube, dass wenn wir auch heute, und das werde ich in meiner Predigt mit uns machen, wenn wir so einen Blick in die Vergangenheit mal werfen, dann wird es etwas sein, nicht was uns irgendwie in unserer Vergangenheit festhält, sondern das wird uns ganz viel Mut und ganz viel Perspektive für die Zukunft geben können. Ich habe da mal ein Beispiel aus der Bibel rausgegriffen, das ich sehr, sehr prägnant finde und überhaupt sehr, sehr inspirierend. Wie auch den Rest der Bibel. Aber diese Stelle hat mich ganz besonders neu angesprochen. Wir lesen das 1. Samuel 17, Vers 32. Da kommt David, bevor er mit dem Riesen Goliath kämpft, zu Saul, der Hirtenjunge David, und kommt zu Saul, dem König, und sagt: Saul, ich werde gegen diesen Philister, gegen Goliath kämpfen, ich werde es mit ihm aufnehmen. Und wir lesen mal diese Stelle. Da heißt es: Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinen Wegen, also wegen Goliath, den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen und mit ihm kämpfen. Du kannst nicht. Kennt ihr Leute in eurem Leben, die immer sagen, du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst dies nicht oder jenes? Und dann führt Saul das hier aus, denn du bist ein junger Mann. Ja, du hast einfach nicht das Format, du hast nicht die Kompetenzen, du bist nicht groß genug, du bist nicht schön genug oder sonst was. Und dann fängt er an, ihn zu vergleichen mit Goliath und sagt, hey Goliath, dieser ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Der hat einiges mehr auf dem Kasten als du, was Kämpfen betrifft. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle, pass gut auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe. Saul hat sich gedacht, wahrscheinlich fing der schon gut an, die Schafe weiden. Okay, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Was für eine krasse Geschichte. David kommt zu Saul Und Saul sagt, David, lass es sein, es bringt nichts. Und David steht in diesem Moment voller Herausforderungen, voller Menschen, die nicht an ihm glauben. Und er sieht in die Zukunft, er sieht diesen Goliath. Und jetzt tut David eines. Schaut mal nochmal hin, was da steht. David tut eines. Er erinnert sich an das, was Gott bereits in seinem Leben getan hat. Er sagt zu Saul, ja, Goliath ist einiges an Köpfen größer als ich. Er hat einiges mehr zu bieten als ich. Er ist stärker als ich. Aber ich schaue in die Zukunft. Ich ergreife das, was vor mir liegt. Ich gehe dahin, weil ich weiß, mein Gott, der mit mir gewesen ist, mein Gott, der mit mir in all diesen Kämpfen gegen Bären und Löwen da war, der mich gerettet hat, er wird's wieder tun. Und in diesem Moment schöpft David seine ganze Kraft aus einer Sache, nämlich aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir genauso auch als Gemeinde, wenn wir immer wieder zurückschauen in das, was Gott getan hat in unserer Gemeinde, in unserem Leben, dann kann uns das ganz viel Inspiration, ganz viel Kraft geben, die Zukunft anzupacken, die Herausforderungen im Leben und sagen, mein Gott, der mit mir in all meinen Lebenskämpfen gewesen ist, mich gerettet hat, er wird's auch wieder tun. Amen. Und dieses Vertrauen dürfen wir haben. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du in deinem Leben nicht mit Bären gekämpft, vielleicht nicht mit Löwen, aber vielleicht war es eine Herausforderung in deinem Leben, eine berufliche Herausforderung. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine dramatische Situation. Und ich kann das von meinem Leben sagen, es gibt manche Phasen, manche Zeiten, die man im Leben erlebt, die sind nicht sehr schön. Und wenn man dann zurückgucken darf und trotz vielleicht mancher Schmerz, der immer noch da ist, aber zurückgucken kann und sagen kann, Gott, du warst da und du hast mich getragen. Ja, wie viel Glauben, wie viel Mut kann es dir geben für dein Jetzt? Dein Jetzt anzupacken, egal wo du stehst in deinem Leben. Ich möchte dir heute eines zusprechen. Gott ist da und er möchte sich in deinem Leben als Retter erweisen. Amen. Ich möchte uns mal eines veranschaulichen, damit wir das verstehen, was ich damit meine, meinen Blick in die Vergangenheit zu werfen, nämlich mit einem Marathon. Wer hat schon mal von euch einen Marathon gelaufen? Oder ist schon mal ein Marathon gelaufen? Also ganz wenige. Hier war eine ganz zögerliche Meldung. Nicht so bescheiden sein. Okay, also wer schon mal einen Marathon gelaufen ist, der weiß, es ist wirklich, wirklich hart. Und ein Marathon hat wie viel Kilometer? Etwa 42, richtig. Ah, die Theorie wisst ihr Bescheid. Fehlt jetzt nur noch die Praxis. Okay, also, 42 Kilometer hast du zu laufen. Es sind noch ein bisschen mehr, das ist jetzt abgerundet. Es sind, glaube ich, 195 noch. Und du startest bei, also 195 Meter, ne? Nicht Kilometer. Du startest bei Kilometer 1 und so ein Marathon braucht viel, viel Vorbereitung. Den startet man nicht einfach so, ich laufe mal drauf los und guck. Dann bist du nämlich bei Kilometer 5 schon platt. Sondern du bereitest dich vor, du machst dir Gedanken, du motivierst dich, du guckst dir auf YouTube ganz viele Motivation-Speakers an und all diese Videos und also man baut sich richtig auf, du planst, stellst deine Ernährung um, also du trainierst wirklich, du bereitest dich vor. Und dann fängst du diesen Marathon an zu laufen und zu rennen und dann gibt's hier so diese, man sagt, 5 Kilometer Marke, ja, da rennst du mit der ganzen Energie, deiner Leidenschaft, deiner Motivation, ja, weiß nicht, was deine Motive sind, du willst es deinen Freunden beweisen, du willst 10 Kilo abnehmen, oder du hast irgendwie eine Wette verloren, du rennst hier und da bist du, ich sag mal, voll gepumpt mit deinen Motiven, mit der Motivation, da sind auch noch hier ganz viele Zuschauer, die dir applaudieren, die dich motivieren, da rennt man so richtig mit voller Elan und Leidenschaft los. Und dann kommst du an Kilometer 5 und du läufst und läufst und läufst und irgendwann hier so nach einer gewissen Zeit kommt dann der Kilometer 19. Tricky an Kilometer 19 ist, du denkst, es ist Kilometer 19, aber dabei ist es erst Kilometer 15. Und du guckst auf die Uhr und sagst, hä, ich bin da schon die ganze Zeit laufig und rennig und so und du merkst langsam hier so an dieser, es wird schwierig, es wird herausfordernd und dann läufst du in diesem Tempo und dann sagt man, gibt es noch so eine Sache bei Kilometer 35. Kilometer 35, da fängt es an zu schmerzen und zu zwicken in den Waden und es tut weh langsam. Kilometer 36 tut's dann noch mehr weh. Kilometer 37 hast du dann das Herzstechen und Kilometer 38 sagst du, ich hör auf, ich gebe auf, was war das nur für eine blöde Idee, ich schmeiß mich in den Graben. Das ist so, dass man sagt, so Kilometer 38, und es ist ganz interessant, man sagt ja oft, ja, es ist ganz wichtig, aufs Ziel zu gucken und fokussiert zu bleiben, und das ist auch wichtig, aber das hilft dir bei Kilometer 38 gar nichts, weil egal wie wenig Kilometer, jeder Kilometer ist ein Kilometer zu viel. Jede 100 Meter sind bei Kilometer 38 gefühlt wie eine Ewigkeit. Und das, was du in diesem Moment tust, in diesem Moment, es gibt nur eine Option, wie du wieder neu deine Kraft tankst, deine Energie. Du gehst zurück zu Kilometer 1 bis 5 und stellst dir ganz neu die Frage, warum bin ich losgelaufen? Und stellst dir ganz neu die Frage, warum bin ich überhaupt losgelaufen? Was mache ich? Was hat mich überhaupt damals angetrieben, diese ersten Kilometer zu laufen, in diesen Lauf zu rennen? Und das, was du tust, du holst dir deine Energie, deine Motivation und deine Kraft, deine Leidenschaft der ersten 5 Kilometer wieder hier und sagst bei Kilometer 38, mich kann nichts zerstören, ich laufe weiter und ich bin motiviert und rennst bis zur 42 durch. Halleluja. Nächste Challenge 2019, Marathonlauf, ja? Ja, okay, ich habe euch noch nicht so ganz. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, dass es in unserem Leben genauso ist, sowohl als Menschen, die Jesus nachfolgen, als auch als Gemeinde, dass wir uns immer wieder so einen Blick auf die ersten 5 Kilometer werfen. Damals, als ich mich für Jesus entschieden habe, was hat mich getrieben, was hat mich begeistert? Und ich möchte mit uns auch als Gemeinde fragen, was das für uns als Gemeinde hat, weil wir als Gemeinde, wir laufen ja auch einen Lauf. Wir sind auch unterwegs. Wir sind auch am Rennen und am Laufen, nämlich dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. So haben wir uns das groß auf die Fahne geschrieben. Unsere Vision, das, wofür wir leben, wofür wir rennen, ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, sie auf den Weg mit Gott zu bringen. Und ich möchte mit uns heute mal die ersten 5 Kilometer anschauen. Mark hatte ja letztes Mal über die Pfingstbewegung gesprochen. Und ich möchte mal so ein paar Sachen nur kurz rausgreifen aus unserer Gemeindegeschichte. Und Günther war so nett, hat mir dieses kleine Büchlein hier überreicht, nur geliehen. Und das 60 Jahre Elim-Gemeinde Leipzig. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und durchgeblättert, wie haben denn die ersten 5 Kilometer der Elim-Gemeinde Leipzig ausgesehen. Und habe mir dann natürlich ein ganz, ganz wichtiges Buch, auch für alle, die das interessiert, Buchempfehlung, auch von einem guten Freund unserer Familie geschrieben, nämlich das Buch über Heinrich Fiether, dem Gründer der Elim-Bewegung. Auch ein ganz, ganz interessantes Buch, das sehr viel Aufschluss auch über die Anfänge, den Start der Elim-Bewegung gibt. Und ich habe mal ein Zitat rausgegriffen, mit dem möchte ich mal einsteigen, das Heinrich Fiether geschrieben hat, als er gebetet hat. Und es ist letztendlich das, was er beschreibt, ist der Grund, warum wir überhaupt auch heute hier sitzen. Zumindest in dieser Elim-Konstellation und warum sowohl die Gemeinde hier in Leipzig als auch verschiedene andere Elim-Gemeinden gegründet worden sind. Und der Ausgangspunkt dessen war, dass Heinrich Fiether im Gebet war. Und da schreibt er, je länger ich betete, je mehr wurde ich innerlich ohnmächtig, ich wurde ganz entleert. Aber zugleich war es mir so, als wenn der wunderbare Segen mir immer näher kam. Dann war ich mal wieder alleine in meinem Zimmer. Ich hatte gebetet. Ich hatte die Bibel gelesen und den Finger auf die Stelle Apostelgeschichte 2, Vers 39. Und hatte zum Herrn gesagt, hier steht es doch geschrieben und du musst doch dein Wort wahrmachen. Da kam mir die Gegenwart Gottes so wunderbar über mich. dass ich nicht mehr beten und auch nicht mehr Bibel lesen konnte. Das ist nicht ein genialer Moment? Ich wünsche mir mehr solche Momente in meinem Leben. Heiße Liebeswellen zogen durch meine Seele. Endlich stand ich auf, ich war noch immer nicht mit Heiligen Geist getauft. Als ich auf die Uhr schaute, erschrak ich. Ich dachte, es wären Minuten gewesen, die ich so vor dem Herrn gelegen hatte, und dabei waren es Stunden. Von der Zeit an wusste ich, was Ewigkeit ist. Ich saß auf meinem Stuhl und schaute aus nach dem Herrn, und dann geschah es plötzlich. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Hatte es geblitzt? Plötzlich war ich in einem Feuer drin, wie in einem Backofen, und ich musste plötzlich den Herrn loben und preisen. Es war so wunderbar, dass ich es nicht beschreiben kann. Als ich dann nachher am Spiegel vorbeikam, sah ich, dass meine Augen glühten wie Feuer. Nach diesen Erfahrungen verspürte ich die Kraft Gottes wie nie zuvor, und Menschen bekehrten sich, wenn ich mit ihnen sprach. So viel bis dahin. Das, was mich an diesem Menschen inspiriert, als er, Heinrich Vither, war ja in erster Linie gar kein Gemeindegründer, das hat er sich dann so noch dazu erlernt, er war mit Leib und Leben Evangelist. Und Heinrich Vither, das, was ihn bewegte hier am Anfang, waren nicht rein menschlichen Vorstellungen oder Ideen oder sonst was, sondern was in ihm brannte, war das Feuer Gottes und die Liebe zu den Menschen. Und das war der Ausgangspunkt einer Bewegung und ein Mann, der in unserem Land tausende Menschen für Jesus erreicht hat. Alles begann damit mit Gebet und dass der Geist Gottes über ihn kam, ein Feuer entzündet hat und mit der Liebe und mit einer ganz großen Leidenschaft für Menschen und sie zu erreichen für Jesus. Und als ich das so gelesen habe und mir gedacht habe, diese Gemeinde entstand ja aus einer, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich komme da später nochmal dazu, diese Gemeinde entstand aus einer Kleingruppe heraus. Ja, als Heinrich Vither 1900, wann ist die Gemeinde gegründet, wer weiß das? 32, richtig. 1932 zur Familie Tröger in so einen kleinen Kreis kam, da bekehrten sich 8 Menschen, und diese Kleingruppe war der Startschuss für das, was Gott heute tut. Und ich finde das so genial zu sehen, auch in der Chronik, die Günther mir gegeben hat, 3 Jahre später mit dieser Kleingruppe, ja, da war die Gemeinde schon gewachsen, aber 3 Jahre später kaufte die Gemeinde schon dieses Gebäude mit Sitzplatzmöglichkeiten für 400 Leute. Was für ein Mut, oder? Was für ein Mut, was für eine Leidenschaft, was für ein Glaube, nicht irgendwo stehen zu bleiben bei seinem kleinen Kreis, sondern zu sagen, wir glauben für mehr, wir glauben für Größeres, wir gehen weiter, weil das Feuer des Heiligen Geistes und die Liebe zu den Menschen uns treibt und bewegt. Und mit dieser Leidenschaft fing man an, und ich glaube, als ich das so gelesen habe, ich sehe eine Gemeinde, die mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft dafür gekämpft hat, dass Menschen Jesus kennenlernen, die einen ganz, ganz großen Glauben, ganz, ganz viel Mut an den Tag gelegt hat. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der sagt es einmal, der formuliert es etwas anders, so wie ich das hier dargestellt habe. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt in Hebräer 6, Vers 11, es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt, bis Kilometer 35 und 42, was sagt er? Denselben Eifer, der hier am Anfang gewesen ist, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer festhaltet, dass ihr den an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Und ich finde das ganz interessant, wie auch hier der Hebräerbrief, die Vergangenheit. Im Hebräerbrief geht es ja viel um die Alten, um die alttestamentlichen Propheten und Könige und Richter. Und ich finde es ganz interessant, was er sagt, was diese Generation jetzt im Hebräerbrief, was sie mitnehmen soll. Und er sagt den Christen nicht, liebe Leute, ihr sollt genau dieselben Klamotten tragen wie Mose und Noah. Würde ziemlich lustig aussehen jetzt, wenn ihr alle wie Noah rumlaufen würdet oder Mose. Er sagt auch nicht, ihr sollt dieselben Methoden übernehmen. Und jedes Mal, weil Noah eine Arche gebaut hat, sollt ihr auch eine Arche bauen. Sondern was wir übernehmen sollen, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, ist die Leidenschaft und das Feuer und den Eifer. Den sollen wir wieder aufnehmen. Den sollen wir wieder brennen lassen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch aus unserer Vergangenheit die richtigen Dinge mitnehmen. Und es macht mich traurig zu sehen, weil ich glaube, jede Gemeinde, egal wie eingefroren, wie kalt, egal wie diese Gemeinde jetzt aussieht, jede Gemeinde ist mal mit ganz viel Leidenschaft und Feuer gestartet. Jede Gemeinde. Aber manche Menschen nehmen auf dieser Reise nicht das Feuer mit, sondern sie nehmen die Kanzel mit, sie nehmen die Orgel mit, sie nehmen irgendwelche alten Strukturen mit. Aber das, wozu die Bibel uns herausfordert, das, was wirklich wichtig ist, woran wir uns orientieren sollen, wenn wir auf die Vergangenheit schauen, ist zu sagen, wir nehmen das Feuer mit. Wir nehmen die Leidenschaft mit. Wir nehmen den Eifer mit. Und da müssen wir nicht nach vorne gucken, sondern da können wir zurückgucken zu Leuten wie Heinrich Schieter oder Rolin oder all diese Gestalten, auch die Elendbewegung entscheidend geprägt haben, in denen wirklich das Feuer Gottes brannte, eine Leidenschaft, eine Liebe, eine Konsequenz für die Sache Gottes. Und ich möchte uns ermutigen, so wie das der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, denselben Eifer. Nimm auch in deinem Leben wieder die ersten 5 Kilometer, die Leidenschaft deiner ersten 5 Kilometer auf. Nimm wieder die Leidenschaft deiner ersten 5 Kilometer auf. Und ich möchte ein Vers, das für mich auch sehr gut zum Ausdruck bringt, das ist Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Da heißt es auch in Bezug auf die Vergangenheit, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Ich finde das wieder so, so stark, wie auch hier wieder die Vergangenheit angeschaut wird. Die Vergangenheit wird hier nicht als etwas gesehen, was uns fesselt. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt nicht, hey, weil wir all diese alttestamentlichen Propheten, Mose, Noah und Abraham, Glaubensväter, all diese Leute haben, deswegen lasst uns möglichst bedacht sein, stehen zu bleiben und das Erbe zu bewahren und keinen Millimeter zu gehen, sondern weil wir solch eine Vergangenheit, eine Geschichte haben, in der Gott da ist, deswegen lasst uns alles ablegen, lasst es uns beiseite legen und lasst uns losrennen und laufen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Die Vergangenheit soll nicht etwas sein, was uns einengt. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, soll etwas sein, was uns als Gemeinde freisetzen darf. Das zu leben, was Gott von uns möchte. Und ich denke, da haben auch wir als Elim schon einiges durchgemacht. Und ich rede ja jetzt mal von wir. Ja, ich weiß, ich bin noch keine 100. Aber das wäre das Verständnis auch des Hebräerbriefes, dass sowohl die alttestamentlichen Propheten und die alte Generation und die jetzige Generation, dass das nicht irgendwie getrennt wird, sondern er schreibt, sie sollen nicht ohne uns vollendet werden. Es gehört alles zusammen. Wir sind eine Gemeinde. Und ich glaube, wir haben als Elim ja auch schon einiges hinter uns. Als ich so diese Chronologie gelesen habe, das ist mir auch bewusst geworden, wie viel Herausforderung, wie viel Kampf, wie viel Schwierigkeiten es auch diese Gemeinde zu durchleben hatte, wenn man bedenkt, wie viel Fiete auch gerade im Dritten Reich auch mit der Gestapo zu tun hatte, sich auseinandersetzen musste, als das NS-Regime immer mehr die Macht auch über die Kirchen, die Macht sich genommen hat und den Einfluss ausgeübt hat. 1937 zum Beispiel wurde der Elim-Gemeinde hier in Leipzig seitens des NS-Regimes verboten, das Missionsblatt der Glaubensweg zu verteilen. Wer kennt noch das Missionsblatt der Glaubensweg? Ein paar wenige, ja. Der Glaubensweg. Dieses Blatt wurde durch das NS-Regime verboten, der Gemeinde zu verteilen. 1938 stand die Gemeinde kurz vor einer Auflösung durch das NS-Regime und Hitler. Und so war die Gemeinde gezwungen, sich dem Bund der Baptisten anzuschließen, um einer Auflösung zu entgehen. Und ebenfalls auch Kriegsende und überhaupt die Kriegsjahre setzen der Gemeinde sehr viel Hartes, sehr viel Schaden zu. 1945 brachte eine Bombe dieses Gebäude, wo wir heute sitzen, zum Einsturz, völlig kaputt. zerstört, das Wohnhaus drüben an, auch völlig kaputt, völlig zerstört. Und aus einer Gemeinde mit 400 Mitgliedern ist eine Gemeinde geworden, und 400 Mitglieder inklusive Pastor ist eine Gemeinde geworden, die von 400 auf 200 geschrumpft ist, weil Menschen im Krieg gestorben sind, ebenso wie der Pastor dieser Gemeinde auch aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen ist. Und wenn wir so auf diese Vergangenheit schauen, wenn wir so auf diese Vergangenheit, auf all das, was passiert ist, dann sehen wir eines, nicht nur hier in Leipzig, überall in Deutschland, auch zu der damaligen Zeit, aber gerade auch hier in Leipzig, dann sehen wir eines, es kamen Menschen, die haben sich auf die Fahne geschrieben, diese Gemeinde platt zu machen. Es kamen verschiedene Menschen, es gab verschiedene Ideologien, Philosophen, die alle gesagt haben, das Christentum hat keine Zukunft. Es kamen verschiedene staatliche Systeme, ob das NS-Regime unter Hitler war, die versuchten, auch diese Gemeinde kaputt zu machen und einzufahren. Ob es später der Kommunismus war, der sich groß auf die Fahne geschrieben hat, dass das Christentum und die Religion völlig auszulöschen. Und wenn wir eines sehen in diese Vergangenheit, dann sehen wir, dass Menschen kamen, staatliche Systeme, Ideologien, all sie hatten ihre Angriffe auf die Gemeinde Jesu, auf diese Gemeinde geführt. Aber was wir 2019 festhalten können, ist, dass Ideologien, Menschen, staatliche Systeme, sie kamen und sie gingen. Was geblieben ist, ist Gottes Treue. Es ist Gottes Feuer, das heute noch brennt hier in diesen Reihen, dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und mit was für einem Mut, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einem Glauben dürfen wir in dieses neue Jahr starten. Und genauso wie David auf die Kämpfe in seinem Leben zurückgeguckt hat, dürfen wir auf all diese Kämpfe gucken und sagen, der Gott, der mit uns gewesen ist, er wird auch wieder mit uns sein. Und er wird uns dahin führen, dass wir eine Gemeinde sind, die seinen Auftrag ausführt. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in diese Vergangenheit schauen, auf das, was Gott getan hat, und die Leidenschaft und das Feuer der ersten 5 Kilometer wieder aufnehmen. Dass wir alles ablegen, was uns beschwert, Streitigkeiten, irgendwelche Dinge, die die Gemeinde nicht weiterbringen, und dass wir uns neu ausrichten auf das, was Gott tun möchte, weil wir wissen, wir haben eine Geschichte, in der Gott so viel getan hat. Und ich möchte zum Schluss beten, für uns als Gemeinde, und wenn du das so in deinem Herzen verspürst, diesen Wunsch auch in deinem Leben, so wieder dieses Feuer, die Leidenschaft der ersten 5 Kilometer, auch für diese Gemeinde, dann möchte ich dich einladen, an deinem Platz aufzustehen, wo du bist. Und ich möchte für uns als Gemeinde beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Und ich danke dir, Jesus, dass das Feuer des Heiligen Geistes, das damals in Heinrich Fiete gebrannt hat und ihn bewegt hat, eine Gemeinde zu gründen und Menschen zu erreichen, dass dieses Feuer kein Umstand, kein Krieg, keine Herausforderung auslöschen konnte. Und Vater, ich bete, dass du ganz neu auch in unseren Reihen dieses Feuer wieder mehrst und diese Leidenschaft. Und dass unser Herz von einer Sache entzündet ist, nämlich von deinem Heiligen Geist und der Liebe zu den Menschen. Und dass uns diese Stadt und die Menschen um uns herum nicht egal sind. Und ich bete um Vergebung, Herr, in erster Linie für mich, aber auch für uns als Gemeinde, Herr, da wo wir lau geworden sind, da wo Menschen uns nicht mehr tangieren, da wo wir passiv sind. Herr, dass du uns vergibst und dass du uns füllst mit einer ganz neuen Leidenschaft für all die Menschen, die um uns herum sind. Ich danke dir, Jesus, für die Geschichte, die du geschrieben hast und die du noch schreiben wirst, und für die Zukunft, die du vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Und ihr dürft kurz stehen bleiben und die Augen geschlossen haben. Und ich habe diesen Wunsch euch, ja, einfach, weil wir das immer wieder auch deutlich machen wollen. Wir sind eine Gemeinde, so wie Heinrich Fiete am Anfang begonnen hat, mit einer Leidenschaft für Jesus und für die Menschen. So sind wir heute im Jahr 2019 immer noch dabei, und wir wollen das, was wir tun, wir wollen mit allem, was wir machen, Menschen einladen zum Glauben an Jesus. Und wenn du heute hier bist und sagst, für mich war das alles irgendwie wie, keine Ahnung, ich kann damit nicht viel anfangen, aber ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte diesen Jesus in meinem Leben mal ganz, ich möchte ihn erleben, so wie er ist. Dann lade ich dich ein, wo du bist, an deinem Platz eine Entscheidung zu treffen. Weil für mich das Großartigste, die großartigste Sache, die ein Mensch erleben kann, ist, wenn er versteht, was das Kreuz von Jesus bedeutet. Wenn er versteht, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass das bedeutet, dass Gott dich vollkommen liebt, so wie du bist. Egal, wo du steckst, in Dunkelheit oder in Depression oder in Gefangenschaft oder irgendwas, Jesus liebt dich. Und wenn du heute sagst, ich möchte diesem Jesus folgen, ich möchte ihm glauben, ich möchte mein Leben ihm geben, ich möchte mich auch von diesem Feuer entbrannt stecken lassen, dann lade ich dich ein, mal deine Hand zu heben, ich will für dich beten. Vielen Dank. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für die Leute, die ihre Hand jetzt gehoben haben, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du diesen Menschen jetzt begegnest. Und ganz neu in ihrem Alltag sie dich kennenlernen und verstehen, wer du bist und wie groß deine Liebe ist. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Und ich bete, Vater, dass du all diese Menschen, die jetzt ihre Entscheidung getroffen haben, ihre Hand gehoben haben, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe und dass sie in der nächsten Woche, jeden Morgen, wenn sie aufstehen, eines vor Augen haben, wie sehr du sie liebst. Herr Jesus, wir preisen dich. Du bist gut. Amen.